Nach 27 Jahren Knast, 4 Jahren Kampf in Freiheit, wurde heute der 75-jährige Nelson Mandela als erster schwarzafrikanischer Präsident der Republik Südafrika vereidigt. Bei den eben erst zu Ende gegangenen Wahlen zur Nationalversammlung und zu den verschiedenen Provinzregierungen konnte seine Partei, der ANC, der African National Congress, über 62% der Stimmen auf sich vereinigen. Peter Schröder vom Freiburger Forum Südliches Afrika war von der Europäischen Union als Wahlbeobachter nach Südafrika entsandt.
Die Wahl selbst bestand aus zwei Teilen, war ja die Wahl zur Nationalversammlung mit 400 Abgeordneten und dann jeweils noch eine Provinzwahl. Man durfte also nur in der jeweiligen Provinz für diese Provinz dann auch wählen. Und es waren eigentlich dann zwei Wahlgänge. Das Ganze fing an, meistens waren das so große Hallen, Turnhallen oder Schulen auch oder Kirchen vielleicht, dass die Identitätspapiere kontrolliert wurden. Viele Leute hatten kurz vor der Wahl noch keine offiziellen Papiere, also keinen Personalausweis. Und die mussten dann in den Tagen vorher sogenannte Temporary Voters Cards, also solche vorläufigen Wahlausweise, bekommen. Das gab etwas Engpässe und tatsächlich sind auch etliche tausend Leute, nicht bei uns im Distrikt, Gott sei Dank, aber auch in anderen Gegenden übrig geblieben, die nicht wählen konnten, weil sie nicht rechtzeitig diese Papiere beantragt hatten.
Nun war diese Wahl ja in keiner Weise vergleichbar mit üblichen Wahlen, die wir von hier kennen oder die wir auch von anderswoher kennen. Es war eigentlich mehr so eine Art Symbol für den Übergang von einer politischen Apartheidsgesellschaft in eine neue Gesellschaft. Was hätte denn da eigentlich bei den Wahlen überhaupt noch schief gehen können?
Das größte Problem war die Gewalt. Bis kurz vor der Wahl war ja also nicht nur in KwaZulu-Natal, sondern überall im Land eigentlich noch eine Serie von Bombenanschlägen, die zum Teil auf Konto von den Rechtsfaschisten ging, zum Teil aber auch von unpolitischen Gruppen ausging, zum Teil von Inkatha auch ausging. Es gab immer noch die Kämpfe zwischen den Hostelbewohnern, also diesen Wohnheimbewohnern und den Townshipbewohnern. Die Angst war eigentlich sehr groß, dass diese Gewalt zur Wahl selbst noch außer Kontrolle geraten würde. Und schon am ersten Wahltag zeigte sich dann, das war der erste, also der 26. April, der erste Tag in 15 Jahren in Südafrika, wo es keinen einzigen politischen Toten gab.
Welche Bedeutung für die Bevölkerung hatte denn da diese Wahlen zur Nationalversammlung und für die Provinzversammlung?
Das war für mich eigentlich das Bewegendste an der ganzen Wahl, dass 85% der Bevölkerung zum ersten Mal in ihrem Leben wählen konnten, darunter sehr viele alte Leute. Und ich muss sagen, also am ersten Wahltag, wo die alten Leute gewählt haben oder Behinderte gewählt haben oder in Krankenhäusern auch gewählt wurde, da habe ich also so viele rührende Szenen erlebt, dass ich also am Abend nur noch da gesessen habe und geheult habe, weil es einfach so bewegend war. Zum Beispiel nur eine alte Frau, die aus der Wahlkabine kam, wo sie ihr Kreuzchen gemacht hatte allein. Und ich stand so zwischen der Wahlkabine und der Urne. Und sie kam auf mich zu und bedankte sich bei mir auf Englisch, dass ich da wäre. Ja, die internationalen Beobachter waren also immer sehr gern gesehen, weil eben das auch so ein bisschen Garantie für friedliche Verhältnisse war. Und sagte dann einfach so auf Englisch, I did it. Ich hab's gemacht und jetzt kann ich in Frieden sterben.
Die Apartheid ist noch nicht abgeschafft mit einem Papier, mit einer Verfassung und auch noch nicht mit einer Wahl. Entscheidend dafür dürften sicherlich die wirtschaftlichen Verhältnisse sein. Wie steht in Afrika im Moment wirtschaftlich da und welche wirtschaftlichen Veränderungen sind denn jetzt zu erwarten? Weil die große Wirtschaftsreform wird ja wohl vorläufig nicht angepeilt.
Ich denke, das wird die Schlüsselfrage für die nächsten Jahre sein. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass der ANC da also sehr gute Experten hat, obwohl ich selbst kein Wirtschaftler bin, da nicht so sehr viel jetzt von verstehe. Das Kernproblem muss man sich eigentlich noch mal kurz vergegenwärtigen, dass es in Südafrika, wie in vielen anderen Entwicklungsländern übrigens auch, eine Bevölkerungsmehrheit gibt von, sagen wir mal, knappen 50%, die keinerlei Einkommen haben, die keinerlei Arbeit haben, und die auch in den nächsten Jahren keinerlei Produktivität irgendwie zustande bringen können, weil sie ganz schlicht ums nackte Überleben kämpfen. Und selbst wenn sie ein kleines Einkommen haben, dann wird das Einkommen zunächst mal für die Subsistenz, also fürs Überleben sozusagen gebraucht, bevor irgendwas Produktives gemacht wird, was man zum Beispiel dann auch besteuern könnte. Dann hat man aber auch eine sehr kleine, 10%ige vielleicht relativ reiche Bevölkerungsschicht, die jetzt schon jammert, dass sie so viele Steuern bezahlen müssen, die aber gleich...
Die aber immer noch weiße sind, oder?
Verschiedener Rassen. Ich denke, es gibt auch eine kleine Gruppe von schwarzen Menschen oder von gemischten Menschen, die also durchaus schon Geld haben inzwischen, durchaus auch schon reich sind. Ja, sicher keine große Gruppe, aber die gibt es auf jeden Fall. Diese Gruppe von reichen Menschen, ich denke, die Farbe wird relativ bald nicht mehr so wichtig werden, die hat es immerhin fertig gebracht, wie ich gerade gestern gelernt habe, 15 Milliarden Dollar im letzten Jahr alleine ins Ausland zu bringen. Das ist also eine ganz gewaltige Kapitalflucht gewesen und das Geld fehlt natürlich jetzt auch für einen Wiederaufbau. Ich denke, so die Grundidee, dass jetzt das gesamte Land allen Leuten gehört, erstmal als Idee, ist schon mal was sehr gut ist. Dass man auch nicht mehr durch Gesetze gebunden ist, irgendwo jetzt, was weiß ich, Land zu kaufen, wenn man Geld hat oder sich in einer Kooperative vielleicht zusammentut oder ich weiß nicht, was für Modelle jetzt noch geplant werden sollen. Und dann sind natürlich die großen Kartelle und da ist eben auch von Mandela ein Kartellgesetz vorgeschlagen worden, was es bisher überhaupt nicht gab in Südafrika, dass also die gesamte Konzentration in 3-4 großen Firmen doch in Zukunft vielleicht vermieden werden kann. Dass also auch kleinere Bergbauunternehmen zum Beispiel jetzt eine Chance haben, selbst mal Diamanten oder Gold oder Kohle zu produzieren. Und da vielleicht auch noch ein bisschen eine Verteilung dieser riesengroßen Geldgeschäfte stattfinden könnte, weiß ich aber nicht so ganz genau. Und ich bin auch ein bisschen skeptisch, weil ich denke, die Strukturen sind eben sehr mächtig auch. Ne?
Gibt es denn unter der bisher benachteiligten Schicht der südafrikanischen Bevölkerung genügend Leute, die ausgebildet sind, genügend gebildet sind, um Verwaltung sowohl von Unternehmen, von Kooperativen, oder aber auch politischen Verwaltungsstellen zu übernehmen, um die Macht dann auch reell in andere Hände legen zu können?
Da habe ich eigentlich überhaupt keine Zweifel. Ich denke, dass der ANC eine Führungsriege hat, die also hoch qualifiziert ist. Da sind ja zum Beispiel über 40.000 ANC-Mitglieder, oder nicht ANC nur, aber einfach Leute, die im Exil gelebt haben, aus dem Exil nach Südafrika zurückkommen. Die haben alle irgendwo in Europa oder Japan oder Amerika eine Ausbildung gemacht. Die kommen mit Diplomen zurück und sind also hochqualifizierte Leute. Im Land selbst war es natürlich nach wie vor so, dass du nur relativ wenige Leute eine Chance hatte, zur Universität zu gehen und wirklich Führungspositionen irgendwo zu kriegen. Ich glaube aber, dass von der Manpower-Seite, also von der Seite der Verwaltung, das durchaus möglich ist. Gleichzeitig wird man aber auch ans Erziehungswesen gehen müssen und da mal wirklich Strukturveränderungen schaffen. Weil das geht einfach nicht mehr an, dass also 30% der Menschen Analphabeten sind oder sowas. Ne? Also dass zumindest eine Primarschulbildung jetzt für alle frei, kostenlos und verbindlich mal vorgeschrieben wird. Was gab es ja bisher eigentlich noch gar nicht. Also ich denke, dass man so auch ganz langsam da aufbauen muss. Ich glaube nicht, dass man da in 5 oder 10 Jahren dramatische Veränderungen sehen wird. Ja? Ich hoffe, dass die Slumgebiete ein bisschen verschwinden in den nächsten 10 Jahren. Und das wäre schon ein gewaltiger Fortschritt. Aber ich glaube, alle diese anderen Programme, die brauchen einfach unendlich Zeit. Das ist eine Frage von Generationen. Und dann, gerade noch an dem Punkt, vielleicht ist ja im Hintergrund viele Leute auch noch immer oder im Hinterkopf vieler Leute der Apartheid-Gedanke von beiden Seiten. Ich denke, so dieser latente Rassismus, den man natürlich überall spürt, von allen Seiten, auch wenn er sozusagen vom ANC schon lange offiziell begraben worden ist, aber dieses Rassendenken zunächst einmal, das ist einfach noch da und das wird lange brauchen, bis das verschwindet. Und das wäre mit einer Voraussetzung, neben den verschwundenen Gesetzen natürlich jetzt, dass sich auch was ändert wirklich.
Wir haben jetzt bisher meistens vom ANC gesprochen. Wird diese neue Regierung eine ausschließliche ANC-Regierung, dieses neue Südafrika, ein ANC-Südafrika? Oder welche Stellung werden die bei den Wahlen in Anführungszeichen unterlegenen Gruppen einnehmen von beiden Seiten, also angefangen von PAC über Inkatha, über rechtsfaschistische weiße Gruppierungen?
Ja, es gibt ja zunächst mal eine Regierung der nationalen Einheit, wo alle Parteien, die über 5% haben, jetzt auch an der endgültigen Verfassung, die jetzt ausgearbeitet werden soll, dann mitarbeiten werden. Da sind nach meiner Kenntnis im Moment vertreten, außer dem ANC, die Nationalpartei Inkatha und ich glaube auch die Demokratische Partei. Dann zu erwähnen vielleicht noch die Freedom Front, das ist also eine rechtsradikale Gruppe von Afrikanern, die also einen Volksstaat für sich fordern, in dem also dann überwiegend weiße Menschen leben sollten. Die haben mit 3%, also auch sehr wenig Stimmen gekriegt und eigentlich damit bewiesen, dass sie also kaum mehrheitsfähig sind. Es gab eine Gruppe von rechtsradikalen Weißen, die nicht an der Wahl teilgenommen haben, die AWB-Leute. Die, hoffe ich, verschwinden in der Versenkung, weil sie eben doch sehr, sehr wenig Unterstützung haben und auch mit ihren Waffen, die sie haben, eigentlich kaum militärisch eine Bedeutung haben können, wenn die Armee jetzt auf Seiten des Volkes stehen wird in Zukunft. Von der linken Seite gibt es eigentlich diese interessante Mischung zwischen ANC, Kommunistischer Partei und den Gewerkschaften, die ja ein Bündnis eingegangen sind für die Wahl. Das wird sehr spannend sein zu sehen, wie das jetzt nach den Wahlen passiert, ob sich die Gewerkschaften nicht doch von der neuen Regierung jetzt distanzieren und eine Arbeitnehmervertretung sozusagen gegen die Regierung auch irgendwie darstellen. Das finde ich sehr spannend zu beobachten. Der PSC ist eine sehr kleine Gruppe bei den Wahlen gewesen. Die haben also gerade mal 1,3% der Stimmen gekriegt. Ich denke, sie sind inhaltlich nach wie vor speziell zur Landfrage sehr interessant, haben aber ansonsten eigentlich kein nennenswertes politisches Programm irgendwie gezeigt und die Unterstützung war doch gering, muss man sagen, ja, überraschend gering eigentlich. Lag zum Teil auch daran, dass die PSC-Leute zum Teil ihre Anhänger aufgefordert haben, ANC zu wählen, damit der Wechsel wirklich jetzt vonstatten geht. In Katar hat mehr Bedeutung gekriegt, als ihr eigentlich zusteht. Die haben sich buchstäblich mit Gewalt in diese Bedeutung hineingebombt in den letzten Jahren. Die werden sehr streng gemessen werden müssen. Und man wird sehen, ob die wirklich auch in ihrem eigenen Land, also in KwaZulu-Natal, wo sie eine Mehrheit haben, eine knappe, ob sie da wirklich demokratisch sich verhalten oder wie bisher autoritär und brutal. Das wird die Weltöffentlichkeit hoffentlich auch weiterverfolgen.
Nelson Mandela wird heute zum Präsidenten der Republik Südafrika vereidigt. Nelson Mandela ist unumstritten, ist die Symbolfigur Südafrikas schlechthin. Nelson Mandela ist aber auch 75 Jahre alt bereits. Er stellt jetzt das Symbol für die Einheit Südafrikas dar. Was wird sein, wenn Nelson Mandela mal nicht mehr sein wird?
Ja, das mache ich mir noch gar nicht vorstellen im Moment, weil ich den so liebe, den Kerl. Ich denke, der hat ja selbst gesagt, dass er bei den nächsten Wahlen 1999 nicht mehr antreten wird, weil er dann doch über 80 Jahre alt ist und dann noch was anderes tun möchte. Ich glaube, dass es etliche Leute im ANC gibt, die imstande sind, diese Funktion weiterzumachen. Ich hatte eigentlich immer sozusagen politisch gesehen, jetzt nicht persönlich gesehen, sondern politisch gesehen, mehr Angst um das Leben von de Klerk, weil ich denke, de Klerk ist eine ziemlich einmalige Figur in seiner Partei gewesen. Wenn dem was zugestoßen wäre in den letzten Monaten, war es nicht so ganz sicher, wie der Rest der Partei sich verhält. Ich denke, die Partei von Mandela hat eigentlich ein so klares Programm, wo Mandela auch immer wieder sagt, er ist halt einer von den vielen Leuten, die dieses Programm vertreten, zurückgehend auf die alte Friedenscharta von Freiheitscharta von 1955. Ich glaube, dass es da viele Leute gibt, die dieses Programm weiter fortführen. Ich habe da überhaupt keinen Zweifel, dass es da ein Nachfolger sein wird, der dann auch ein ähnliches Charisma vielleicht entwickeln wird, wie Mandela jetzt hat im Moment.